Ich kann mein Glück nicht fassen, dass es heute endlich soweit ist. Jan-Josef Liefers gibt uns die Ehre, muss man ja sagen. Ja. Nicht sich, sondern uns die Ehre, heute hier zu unserem Gespräch zu kommen. Auf den haben wir lange gewartet.
Auf den haben wir nicht gewartet, Barbara. An dem haben wir im Hintergrund richtig lange rumgebaggert, weil das ist wirklich einer von den ganz wenigen, die noch nie hier bei uns bei den Waffeln waren.
Ja, jetzt frage ich mich natürlich, läuft es bei dem nicht zurzeit oder warum ist er jetzt hier? Nein, bei dem läuft sehr gut und vor allem kann ich euch jetzt schon sagen, dass ich Jan-Josef Liefers als interessanter, spannender, weltgewandter, ich möchte beinahe sagen erotischer Gesprächspartner hier präsentiert und Leichtfüßigkeit mitbringt. Also die ist wirklich nicht überall so in der Form zu finden. Ich war begeistert von ihm.
Einfach ein Top-Gast, ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Und richtig interessant nochmal gegen Ende, wenn er über Sexszenen am Set redet, Barbara.
Es war mir fast ein bisschen unangenehm, so eine plumpe Frage zu stellen. Du kennst mich, Clemens. Ich bin nicht der Typ, der auf diese Sexnummer so abgeht, ja.
Nein.
Aber es interessiert ja die Leute da draußen und da bin ich natürlich Stellvertreter des Volkes, auch mal zu fragen, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man ganz nackt sich in so ein Bett wälzen soll und alle stehen in so Cargohosen um einen rum und gucken einem zu?
Ist deine Pflicht zu fragen.
Und das hat er so wunderbar und herrlich beschrieben, dass ich jetzt gleich nach Hause fahre und alles Filme google, wo Jan-Josef Liefers jemals küssend oder sonst irgendwie in Aktion zu sehen war. Ihr hört euch jetzt bitte dieses wunderbare Gespräch an. Viel Spaß damit. Jan-Josef Liefers bei den Waffeln einer Frau.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Was haben wir an diesem Mann rumgegraben, bis er hier endlich auftaucht? Wenn wir früher gewusst hätten, dass ein paar Knollen Knoblauch schon ausreichen, um ihn anzulocken, dann hätte das wohl eher geklappt. Wegen dieser stinkigen Liebe musste der bekennende Knoblauch-Jana sogar mal ein Flugzeug verlassen. Früher wollte er Gynäkologe werden, später wurde ihm verpackte Unterwäsche auf die Bühne geworfen. Tja, so kann's gehen. Für einen Film stand er mal zwischen 60 Frauen, alle oben ohne. Damit können wir nicht dienen. Naja, wir haben Barbara. Herzlich willkommen, Jan-Josef Liefers.
Jan-Josef Liefers!
Hallo, hi Barbara, hallo alle.
Oh Gott,
guten Morgen.
Was für ein schönes Intro und was man da alles schon über dich erfährt. Da will man ja sofort noch mehr drüber wissen.
Ja, das war eigentlich meine Biografie ziemlich gut zusammengefasst.
Ja gut, ich meine die Tatortgeschichte und so, das sind ja alles mehr oder weniger eher Hobbys.
Ja, selbstverständlich.
Hauptsächlich stehst du zwischen 60 nackten Frauen. Heute, ich bin nur eine, aber ich muss mich gar nicht ausziehen, weil ich habe so viele Fragen an dich. Wir werden nicht zu weiterem, wird uns die Zeit nicht reichen.
Wirklich. Also ich muss sagen, bin total beeindruckt von der Professionalität dieses Studios.
Ja.
Ich habe selbst auch einen Podcast gemacht, der ist jetzt gerade fertig geworden und da habe ich in einem Raum, in einem Zimmer mit jemandem an einem Tisch gesessen und es war ein riesen technisches Problem, nachher die Übersprechung, weil man hat immer am anderen Mikrofon auch gehört. Weil das geht bei uns gar nicht. Wir sehen uns.
Ja,
ich sehe dich.
Aber es ist eine Glasscheibe dazwischen.
Aber ich höre dich nur hier über die Kopfhörer.
Also bei uns ist das eine Technik, mit der könntest du zum Mond fliegen. Das ist wirklich, wir stecken alles in die Technik, sage ich mal. Und übrigens auch ins Essen.
Ja,
siehst
ich
du
seh
das?
Schon.
Was steht vor dir und was steht auf deinem Waffelschildchen drauf?
Die Waffeln sind der Burner.
Nein!
Oh, der Burner!
Gratulation dafür! Manchmal machen die wirklich gute Arbeit, meine Redaktion.
Und ich weiß, dass die aussieht, als wäre sie süß und mit Vanillegeschmack, aber sie wird nach Knoblauch schmecken. Ich weiß es.
Ach, meinst du, dass sie dir für dich ein bisschen. Bist du so ein Knoblauch-Fan?
Ja. Weißt du das? Ich habe.
Ohne Knoblauch wäre meine Küche, sag ich mal, also meine gesamte Kochkunst würde zum Erliegen kommen.
Also wir begegnen uns ja ein paar Mal. Ich habe noch nie. Habe ich schon mal erlebt oder gesagt, dass du nach Knoblauch riechst?
Nein, du.
Ich merk's wahrscheinlich gar nicht mehr. Wahrscheinlich, weil wir beide nach Knoblauch riechen.
Ja, weißt du, wir erkennen uns gegenseitig im Sinne von, dass wir uns nicht erkennen, aber alle anderen sprechen wahrscheinlich hinter unserem Rücken, machen die so.
Weißt du, ich war eine Zeit lang in der Zeit, wo ich in Berlin hier studiert habe, war ich so. Ich glaube, ich hatte eine Sucht und ich habe trockene Brotscheiben genommen und mit Knoblauch eingerieben, erwarte und habe die wie Duftlampen in meinem Zimmer ausgelegt.
Okay, also das ist dann nochmal ein Schritt weiter. Aber es gibt doch nichts Besseres als auf so einem getoasteten Weißbrot, ich kenne es nur noch aus Erinnerung, ich habe es schon lange nicht mehr gegessen, und dann so ein Olivenöl drüber, das hatte man ja früher gar nicht, oder? Gab es Olivenöl in der DDR?
Ich Wow, jetzt hast du mich erwischt. Olivenöl, glaube, das weiß ich nicht. Es gab Öl, aber es war wahrscheinlich Pflanzenöl.
Das war sicher kein Olivenöl.
Olivenöl wahrscheinlich nicht. Oder Gott. Vielleicht aus Bulgarien oder so, keine Ahnung.
Ja, stimmt natürlich, ja klar. Klar, aber also für mich ist auch Knoblauch, ich könnte es manchmal beißt man so auf was drauf und dann denke ich mir, ach komm, jetzt ist auch wurscht, wenn du ganze große Zehen irgendwie, man muss glaube ich, wenn man nicht so einen Knoblauch, also wenn man den Geruch mag, aber nicht so total übertreiben will, soll man glaube ich ganze Knoblauchdinger versenken im Essen, ja. Die man dann später wieder rausnehmen ja. kann.
Oh, und wenn die dann noch in der Schale sind und die sind dann so weich und man zuzelt die so raus, herrlich. Also ich muss sagen, ich hatte auch eine Zeit lang mal immer Knoblauch in der Tasche, weil ich finde, dass egal was es ist, wenn es nicht besonders schmeckt und du machst Knoblauch rein, ist es sofort gut.
Ich sehe es ganz genauso. Und für mich wäre ein Leben ohne Knoblauch wirklich sinnlos. Also meine gesamte Küche basiert auf Olivenöl, Zwiebel, Knoblauch und der Rest ergibt sich eigentlich von alleine.
Und Lilly, unsere größere Tochter mit Anna, die Lilly, als die ganz klein war, als die ein Säugling war, so Säugling war sie vielleicht nicht mehr, aber so ein Jahr oder so, ja. Sie war noch im Kinderwagen, das weiß ich. Dann hatte sie so mit ihrem Händchen so gegriffen und hat sich so eine Knoblauchzehe in den Mund gesteckt. Mhm. Und dann geht ja der Alarm los, Kinder, oh Gott, Luftröhre und so. Und dann habe ich das aus ihrem Mund wieder rausgepopelt. Aber es hat gereicht, dass sie...
Um sie abhängig zu machen. Nee,
dass sie wirklich nach... Sie war ein ganz kleines Baby, ganz süßes Mädchen und hat unglaublich nach Knoblauch gerochen. Und Leute, die dann draußen, wenn man so durch den Park spazieren geht, die sich dann so reinbeugen und sagen, ach, du bist aber eine... Wow, weißt du so. Und heute ist sie und beide sind so, wenn die was kochen, die kochen sehr viel selber, das finde ich ganz toll, bin ganz stolz auf die beiden, die kochen und das fängt immer gleich an. Erstmal werden 6 Knoblauchzehen geschält und dann 2 Chili-Schoten klein geschnitten. Da liegen 2 so Häufchen da und dann sagst du, was kochst du denn? Und dann sagt sie, weiß ich noch nicht, aber klar ist,
Grundlage.
Dass die beiden...
So ist es bei mir
das
auch.
Das ist Grundlage.
Und wir haben jetzt Leute im Freundeskreis, du weißt ja, die werden ja dann alle älter. Nicht nur man selber wird älter, sondern noch fast viel schlimmer ist, dass auch der Freundeskreis sehr viel älter wird. Ja. Und dann haben wir so Freunde, die kommen dann schon gar nicht mehr so gerne zu uns zum Essen, weil die immer sagen, dass sie den Knoblauch nicht mehr vertragen und dann teilweise sich den Tag danach fast schon ein bisschen freigenommen haben bis zum Mittag, weil sie wissen, dass sie die ganze Nacht nicht schlafen können und schwach liegen, weil das Herz so schlimm klopft oder eben auch nicht. Oder man kriegt dann so einen Kreislaufabsacker oder irgendwie so. Ja, es ist wahnsinnig lustig. Und die liegen dann die ganze Nacht wach. Aber das ist eben der Preis, den du zahlst, dafür bist du bei uns zum Essen eingeladen.
Also wenn du mich zum Essen einlässt, ich komme und ich beklag mich auch nicht und ich schlafe auch gut auf Knoblauch.
Das finde ich gut, dass du kommst. Ja. Wir haben ja vorhin gesagt, wir haben jahrelang an ihn hingegraben. Wir haben wirklich, ich erinnere mich, dass als wir anfingen, hier den Podcast zu machen, da haben wir dich schon angefragt. Hast du dich, es wirkte fast wie ein bisschen verstecken.
Nee, gar nicht. Ich frage mich, ich habe die ganzen Jahre, ich wurde schon traurig, weil ich gedacht habe, ich bin der Einzige, der noch nicht eingeladen wurde.
Oh Gott, wir haben aneinander vorbei. Wem haben wir denn da geschrieben die ganze Zeit?
Da müssen dunkle Mächte zwischen uns gestanden haben, die Briefe.
Briefe. Ich habe oft so Briefe geschrieben, wo so Tränen die Titel verwischt haben. Ich so, Jan Josef, was ist denn los? Hat es was mit mir und meinem Körper zu tun? Und so, ich war wirklich verunsichert. Aber jetzt bist du hier.
Ja.
Okay. Dann ist doch alles gut.
Schreibst du eigentlich Briefe?
Ich habe mir lustigerweise mal einen Füller gekauft, weil ich für meinen Mann, als wir ganz neu zusammen waren, ein Buch geschrieben habe. So.
Ein ganzes Buch?
Ja.
Mit einem Füller?
Mhm.
Faust 3 oder sowas.
Aber so bin ich wirklich. Ich bin, und das möchte ich auch mit dir gleich besprechen, ich bin ja so ein Equipment-Charlie. Ich erinnere mich, ich habe einmal eine Kolumne übernommen für so ein Männermagazin. Da sollte ich eine Kolumne schreiben. Da habe ich mir erstmal einen Schreibtisch gekauft, dann Computer, dann Füller und so eine Schreibtischlampe. Dann habe ich die Wand tapeziert. Da hatte ich aber noch kein Wort geschrieben. Da dachte ich mir, das Ambiente muss erstmal stimmen. Ja,
aber da bin ich dir, da würde ich sofort sagen, bin ich dir sehr ähnlich in dem. Auch bevor ich, wenn ich irgendein Unternehmer, ich sage, ich will jetzt mehr Sport machen zum Beispiel, dann kommen
erstmal die Klamotten.
Richtig.
Ich hab's schon vermutet.
Auch Sportgeräte und so. Und ja, klar. Die kaufe ich mir dann, stelle ich mir die hin und dann denke ich mir, stelle ich mir vor, wie gut das sein wird, wenn ich auf den
demnächst
Sport mache.
Ich kann es mir so gut vorstellen. Und so war es dann auch bei mir mit diesem Füller. Ich habe erstmal einen Füller gekauft, so ein Tintenfass und den kann man so aufziehen und da habe ich auch wieder gemerkt, wie lange sich Tinte an den Fingern hält, wenn man die nicht wirklich wegschrubbt und so. Und manchmal, also wirklich Bedankungsbriefe, auch an Weihnachten oder so, sonst oder zu bestimmten Dingen, dann schreibe ich Briefe und das finde ich dann ganz toll. Merke ich aber nach einer Seite, dass mir die Hand schon steif wird.
Ja, man ist das nicht mehr gewöhnt. Ich habe mir richtig vorgenommen, wieder doch mehr zu schreiben. Ich bin auch ein Füller-Fan. Mhm. Ich habe so wenige Sachen, die ich gerne mag, aber mechanische Uhren zum Beispiel finde ich toll. Ich habe einmal zugeguckt, da hat bei Glashütte in dieser Fabrik hat jemand eine Uhr komplett zusammengebaut und ich habe zugeguckt. Also der hat Schrauben dort reingeschraubt.
Wie
konnte
bauen
ich mit
die das denn zusammen?
Mit bloßen Augen gar nicht sehen. Ja,
unter so einer Lupe mit ganz kleinem, das wäre nichts für mich.
Ja, das sieht irre aus und dann ganz ruhige Hand und alles muss antistatisch sein, damit die Sachen nicht irgendwo an der falschen Stelle kleben bleiben. Also das ist wirklich eine große, große Handwerkskunst und das hat mich fasziniert und die Vorstellung, dass diese Uhr, die zeigt jetzt nicht weiter an als die Zeit, aber dass die dann so, wie das funktioniert und wie viele Zahnräder und Schräubchen drin sind, das fasziniert mich und Füllfederhalter auch. Ich liebe das einfach, so ein Ding in die Hand zu nehmen, mache es aber auch viel zu wenig.
Ja.
Und tippe einfach immer nur irgendwo rein und das stört mich.
Und vor allem bei mir, ich fange jetzt langsam an und mir ist es ja, ich bin wirklich gut in Orthographie. Ich kann wirklich gut schreiben. Also ich weiß alles ganz genau, wie man das schreibt und so. Ich bin
weißt
wirklich
du auch warum?
Darin richtig
oder
gut.
Oder setzt du die Kommata, weil du das im Gefühl hast oder weil du genau weißt, jetzt kommt ein Infinitiv nicht zu?
Nee,
der muss getrennt werden.
Nein, das habe ich nicht drauf. Nein. Aber also Komma mache ich nach Gefühl. Da würde ich sagen, da kann es sein, dass man vielleicht mal, also manchmal gibt es doch auch ein Komma vorm Oder. Aber nur in ganz seltenen Fällen. Also da muss ich sagen, da wäre ich jetzt auch nicht total firm.
Es gibt ein Komma vom
Und. Es gibt sogar ein Komma vom Und auch. Ja, genau.
Wenn der Satz, der danach kommt, ein Subjekt, ein Prädikat und ein Objekt enthält.
Streber.
Also ich war heute Morgen bei Barbara
und
Barbara? Habe mich amüsiert, kommt kein Komma rein.
Ja.
Ich war heute Morgen bei Barbara, Komma und Barbara hat mir folgende Geschichte erzählt. Punkt. Weil Barbara hat mir erzählt.
Ja, klar.
Folgende Geschichte. Dann kommt ein Komma rein. Aber beim Oder, da versage ich jetzt schon.
Ja gut, vielleicht meinte ich auch das Und. Aber sonst bin ich richtig gut. Und da muss ich merken, und das schmerzt mich dann. Ich diktiere meistens meine Nachrichten und mein Diktiergerät ist widerwillig und stur und störrisch und versucht die ganze Zeit Sachen immer wieder falsch zu schreiben. Und manchmal verbessere ich es dann nicht mehr. Nur bei ganz wenigen Leuten mache ich dann die Groß- und Kleinschreibung dann noch richtig und das ist mir auch immer wichtig. Aber schleift sich so ein bisschen der Schlendrian ein.
Mhm. Na, dann, das kommt aber wieder, wenn du mit dem Füller schreibst. Dann gibt es keine Spracherkennung mehr, sondern
nee,
dann gibt es einfach.
Das stimmt. Mehr mit dem Füller, aber es gibt wirklich nur noch wenig Gelegenheiten. Also meine Kinder arbeiten jetzt in der Schule mit dem iPad und ich habe mich da so gegen gesträubt. Ja. Ich habe mich wirklich fast wie in so einem Cartoon so quer in die Tür gelegt und die so festgehalten und so. Aber es ist, du kannst es nicht aufhalten, obwohl die Forschung jetzt schon wieder sagt, das iPad. Und Ding fürs Lernen, das ist alles total Schlechtes.
Also ich bin tatsächlich auch umgesattelt. Ich habe früher die Drehbücher oder Stücke, aber Drehbücher sind es jetzt seit vielen Jahren, immer als Papier mit mir geführt und meine Notizen da reingemacht und so. Nun bin ich aber, mir passiert es häufig, dass ich Sachen liegen lasse im Zug oder so. Und dann habe ich gleich zweimal ein Problem, weil das eine Problem ist, dass diese Drehbücher immer streng geheim sind. Da steht so mit so einem Wasserzeichen mein Name quer drüber. Das heißt, jeder, der das Ding findet, weiß alles sofort.
Ja.
Das ist ganz, das jagt mir Furcht ein. Mhm. Und das zweite ist, dass dann auch alles, was ich mir da reingeschrieben habe, weg sind. Also bin ich auch dazu übergegangen, dass diese Sachen aufs iPad zu packen, beziehungsweise sogar aufs Telefon. Und jetzt stehe ich manchmal am Set und lese mir auf dem kleinen Telefon, was ich ja in der Hosentasche
habe. Ich kann das nicht verstehen, weil ich brauche zum Beispiel, ich habe ein sehr fotografisches Gedächtnis, ich muss genau wissen, wo fängt die Seite an und wo hört die auf. Und beim Handy, finde ich, oder beim iPad, ist ja so ein Fließtext, weißt du, und du hast nie einen Seitenanfang und ein Seitenende, seitdem du speicherst es irgendwo in Books ab oder so, ja?
Also da gibt es Wir jetzt nicht besprechen, wir wollen ja keine Werbung machen, aber da gibt es schon tolle Apps, da gibt es zum Beispiel auch schon Apps, da kannst du mit dem Finger wischen und dann biegt sich die Seite so rum, so fast als wäre sie aus Papier.
Das ist schön. Ja. Das finde ich toll, okay. Nee, weil ich mag gerne das dann so grafisch vor mir haben, wie ich das dann auch auf dem Blatt sehe und nur dann kann ich es mir auch irgendwie merken. Ich brauche immer, ich muss wissen, steht es oben auf dem Ding oder unten oder so und dann habe ich es besser im Kopf.
Gibt es tolle Geschichten, auch Manfred Krug zum Beispiel, die Älteren unter uns werden sich noch erinnern.
Ich ja.
Ja. Mhm. Der hat seine Texte immer auf so Pappen geschrieben, hat er selber gemacht.
Aha.
Und die mussten dann irgendwo so neben der Kamera aufgehangen werden. weil er keine Lust mehr hatte, das so zu lernen.
Okay.
Und aber er hat, das sagen die Kollegen, die mit ihm gearbeitet haben, beim Schreiben.
Er hat das geschrieben.
Und das hat er gemacht, dass er es ganz gut konnte.
So ist es bei mir auch. Ich muss es einmal geschrieben haben, dann kann ich's.
Hast du unser ganzes Gespräch auch schon vorher einmal?
Ich habe alles runtergeschrieben und ich habe auch deine Antworten antizipiert und ich liege ganz gut bisher.
Gut, ja.
Gleich im Anschluss gibt es dann das Interview mit Jan-Josef Liefers in Schriftform sozusagen. Habe ich schon fertig gemacht. Jetzt ist doch erstmal was, komm.
Das ist eine Blaubeere, die ich jetzt hier habe. Die ist unglaublich groß.
Ja, Tschernobyl-Blaubeeren sind das. Die waren günstig. Aber da isst du drei Stück, bist du satt.
Und leuchtest von innen.
Genau, wir machen gleich das Licht aus und gucken mal. Mhm. Hast du dein Fahrrad schon weggeräumt? Hast du schon eingewintert?
Nein. Ich fahre auch im Winter Fahrrad. Mhm.
Du bist ja seit ein paar Jahren begeisterter Fahrradfahrer. Das ist aber was spät in dein Leben kam, oder?
Nee, es kam ganz früh. So fing es an. Ich bin so mit 12, 13, also ich konnte Fahrrad fahren, da konnte ich schon gar nicht richtig laufen, gefühlt. Ja. Mhm. Und damit hat sich bei mir immer so eine große Freiheit verbunden. Ich habe eine Erinnerung, und zwar gab es bei meinen Großeltern einen Mann, und der hatte so ein kleines Kinderfahrrad. Also so das erste Fahrrad, was Kinder so kriegen können, ganz kleiner Größe. Und der wollte mir das Fahrradfahren beibringen und hat mich immer an der Kapuze hinten festgehalten, während ich da so getreten bin. Und irgendwann fahre ich und gucke mich um nach dem.
Und der ist nicht mehr da.
Und dann ist er nicht mehr da und rennt mir hinterher. Und mein Gefühl, das habe ich heute noch, ist, ich habe den erwachsenen Menschen abgehängt.
Nein, das ist süß.
Der kriegt mich nicht mehr ein.
Ja.
Und das war so ein, das ist wirklich so eine Erfahrung von Freiheit. Und dann dachte ich, das verbinde ich seitdem mit dem Fahrrad. Und dann ging das so ein bisschen wieder weg. Und ich mein Sport wurde dann mehr so Laufen. Ist auch ein bisschen einfacher. Du nimmst dir einfach die Schuhe, läufst eine halbe Stunde, hast du was gemacht. Mhm. Wenn du mit dem Fahrrad eine halbe Stunde fährst, hast du das Gefühl, du bist gerade erst warm geworden. Mhm. Und und dann kam was dazwischen, irgendwas mit meinem Knie. Ich kriegte den Meniskus da rausgenommen und dann gab es so einen kleinen Knorpelschaden. Und dann haben die gesagt, vielleicht nicht mehr laufen. Und da
dann
kam
bist
das
du wieder
Fahrrad
eingestiegen.
Wieder zurück. Ja. Und jetzt ist wieder da.
Und dann hast du dir erstmal die Ausrüstung. Ausrüstung ist Premium, oder? Das ist wie bei so einem Rennstall, wo man sagt, damit kannst du die Tour de France fahren letztendlich.
Könnte ich. Hm, wahrscheinlich. Also ich müsste ja da so eine Teamkleidung haben. Ich müsste ja zu irgendeinem Team gehören.
Ja, okay.
Und es gibt ja auf jeder Tour de France eine offene Etappe, die mitgefahren werden kann oder vorgefahren werden kann von Amateuren.
Bist du da dabei gewesen?
Hm, habe ich mal gemacht. Hm. Die endete dann bei Alpe d'Huez. Mhm. Das ist eine wirklich elende, unfassbar steile Nummer, die du dann am Ende noch hochfahren musst.
Okay, am Ende?
Ja, am Ende. Und ich hatte einen wirklich tollen Typen an meiner Seite, das war Erik Zabel.
Oh ja, okay, das ist eine Institution.
Und der ist mit mir da hoch und dem hat das natürlich nichts ausgemacht. Ich habe fast gekotzt, als ich da war. Das war wirklich
schwierig.
Aber aufgeben
ist keine Option dann, oder? Ziehst du es durch?
Ja, wollte ich schon durchziehen. Und der ist die ganze Zeit neben mir hergefahren und hat mir Geschichten erzählt von früher. Und der war super drauf. Und ich dachte,
ich halte das keine. Manchmal ist es, wenn ich da von da, wo ich wohne, fahre ich manchmal zum Olympiastadion zum Sport. Und da geht es nur leicht bergauf. Du kennst ja Berlin, da gibt es ja gar keinen Berg. Da geht es nur leicht bergauf. Und dann denke ich mir schon, boah, ich freue mich auf den Rückweg. Ich wäre nicht für sowas zu machen. Wirklich. Das ist ja unvorstellbar.
Naja, es ist. Entschuldigung, ich habe nur schon gerade, weil ich eine von diesen gigantischen Blaubeeren nochmal gegessen habe.
Wir machen 5 Minuten Pause.
Es ist auch hart. Ich bin inzwischen, habe ich auch Anna ein bisschen angesteckt mit diesem Fahrradfahren. Und das ging wirklich von Verwünschungen, die sie mir entgegengeschleudert hat, weil ich mit ihr so einen Berg hochgefahren bin.
Ja, das mache ich auch.
Wirklich.
Mhm. Ich schimpfe so, das ist so eine Scheiß-Sportart. Ja. Wie kann man nur mit dem Fahrrad bergauf fahren? Ich bin nur am Fluchen. Ja, ich habe so ein Mountainbike Berg hoch und so.
Wie
ist mir
geht
nicht
denn diese Scheiße hier noch? Ich kann nicht mehr.
Und dann lügst du. Du lügst sie ja an. Du sagst ja zu ihr, Anna, schau mal, siehst du den Baum davon? Da geht's um die Kurve und dann hast du es fast geschafft. Das sind ja alles
richtig.
Lügen.
Ah, richtig. Aber was ist, du musst zugeben, wenn du dann oben bist, hast du nicht diesen Effekt drin, dass so eine Stimme in dir sagt, verfickt nochmal, du hast es geschafft, du hast dich hier hochgequält und hast nicht
Aufgegeben, ja. Mhm. Aber das wird noch verstärkt dadurch, wenn da oben wirklich eine Mahlzeit auf mich wartet. Also ich würde niemals irgendwo hinfahren, wo nicht wirklich eine dickbusige, rotwangige Bedienung sagt, ja, servus, seid ihr da, da habe ich keinen Spatzen für euch. Ja. So, das, okay. Dann, sonst würde ich es nicht machen.
Ist ja dann auch fair, das so zu machen. Absolut in Ordnung. Weil du hast ja dann auch ordentlich was verbrannt. Und nebenbei gesagt, dieses, wenn du unterwegs bist mit so Rennradfahrern.
Mhm. Bin ich schon lange nicht mehr gewesen.
Das ist eine sehr, 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 sehr nette, freundliche und auch bodenständige Community übrigens. Mhm. Auch egal, ob einer mal Weltmeister war oder nicht. Also sehr, sehr bodenständig, diese Unterhaltung. Aber die sind ja auch ein bisschen Styler. Man fährt dann so los und dann fährt man. Am Anfang redet man noch so. Irgendwann zieht einer das Tempo an. Mhm. Und dann werden die Gespräche ein bisschen verstummen. Und man reiht sich mehr ein. Man sucht vielleicht den Windschatten oder so.
Ja.
Und man endet immer in einem Café, in einem wirklich stylischen kleinen Laden, wo es dann den Espresso gibt und ein Stück Kuchen.
Gut. Also dann ist es vielleicht doch was
und das
für
ist
mich.
Schon auch, ja. Komm mal mit uns mit. Ich nehme dich mal mit. Und dann
bei mir ist der Sattel das Problem. Weil ich finde, dass man sich nach dem Fahrradfahren immer fühlt, als hätte einen jemand mit einem Holzpflock zwischen die Beine geschlagen, ehrlich gesagt. Okay. Also für mich ist, und es würde nicht aussehen, wenn ich so ein schnittiges Rennrad habe, weißt du, und dann da so ein Mofa-Sattel draufschrauben würde. Aber das wäre die einzige Möglichkeit, um mich an diesen Sport zu bringen.
Aber es gibt, das kann ich dir sagen, es gibt, die Industrie schläft nicht und es gibt inzwischen wirklich auch Forschung und es gibt Sättel, die speziell für Frauen sind, weil man nun langsam, nach diesen vielen, vielen Jahren im Leistungssport, kommt man auf den Trichter, dass bei Frauen vielleicht manches bisschen anders läuft. Auch im Training und so. Also das, musst dir vorstellen, jahrzehntelang wurden Frauen genauso trainiert wie Männer. Und man hat gesagt, ja, das sind auch aber Frauen und die haben doch auch einen Zyklus. Meinst du nicht, dass das irgendwie eine Rolle spielen könnte?
Ja,
ja, egal, das machen die schon.
Ja.
Und jetzt kommt man immer mehr dahin, eben die Physiologie von Frauen auch im Radsport zum Beispiel besser zu bedenken.
Überhaupt insgesamt jetzt weltweit nehmen Männer jetzt langsam die Physiologie und die Physiognomie der Frauen nochmal ganz anders wahr. Aber wir haben jetzt auch ganz schön lange daran hingeredet. Also bei mir müsste das eher aussehen wie so ein Klo, weißt du? Wie so, also verstehst du? Ne?
Oh, so ein Ring, so ein Reifen.
So ein Ring, ja. Dass die Mitte so frei hängt und frei aufschlagen kann.
Ja, ja, du, Männer sind auch nicht frei davon. Also
ich
die,
weiß
da,
nicht,
da
ihr habt ja
doch,
da noch viel mehr da unten irgendwie.
So Pipelines und so.
Ja, klar. Und das sind ja richtig dicke Leitungen. Da muss ja unglaublich viel versorgt werden. Deine Kinder sind ja gar nicht mehr im Haus. Du hast jetzt unendlich viel Zeit.
Nee, das stimmt nicht. Die Große ist raus, die Kleine ist noch da.
Die Kleine ist noch da.
Die Kleine ist aber auch schon nicht mehr klein, die ist jetzt 16.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch eine Wahnsinnsumstellung, finde ich. Wenn man nicht mehr, ich könnte mir vorstellen, du und Anna, ihr habt doch euch alles aufgeteilt. Dann hat mal der gearbeitet und der andere war zu Hause und dann mal umgekehrt und so. Ihr habt ja einen Wahnsinnstermin-Abstimmungsplan gehabt jahrelang. Und jetzt plötzlich merkt man so, geil, es kriegt gar keiner mit, ob ich jetzt direkt nach Hause rase oder ob ich mit den Kollegen mal noch einen Kaffee trinke. Geht dir das auch so?
Ja.
Oder
ja,
bist du immer nicht so schnell nach Hause gerast?
Meinst du jetzt, doch, ich bin nur eigentlich auch gerne zu Hause. Also Anna ist da, was das angeht, extremer, die ist, wann immer es ging, noch egal, die hat sich auch 4 Uhr morgens noch in irgendein Auto geschmissen und ist nach Hause gefahren.
Ja.
Das kann ich leider nicht, weil ich bin ganz schlecht im lange Autofahren. Und ich fahre lieber mit dem Zug dann auch wenn der schwer vorhersehbar ankommt, aber
kann das, ich aber nachvollziehen, ja.
Ich habe einmal wirklich auch einen ganz ziemlichen Unfall gehabt, weil ich so müde wurde am
Gott,
Lenkrad und dann gedacht habe, komm, das schaffe ich noch. Und dann ist was passiert, ist niemandem anderen was passiert, aber ich bin in die Leitplanke touchiert, weil ich kurz weggenickt bin und dann habe ich gesagt, das geht nicht, das kannst du nicht machen, das ist dann eben nicht mein Ding. Also deswegen habe ich dann öfter nochmal bis zum nächsten Morgen gewartet mit dem Nachhausekommen. Aber jetzt stellt sich die Frage ja nochmal ganz anders, weil wenn du dann zu Hause bist und es gibt niemanden zu versorgen, was dann?
Ja, jetzt meine ich übrigens wirklich, ich sitze jetzt manchmal fast so ein bisschen, also nicht, ich möchte jetzt nicht auf Mitleid, aber ich komme dann nach Hause und dann merke ich, ich werde überhaupt nicht gebraucht. Es ist alles total in Ordnung. Mhm. Dann setze ich mich so, ich sitze jetzt seit Jahren oft mal das erste Mal so auf so Sofas, die ich vorher gar nicht da, in so Zimmern, wo ich vorher gar nicht reingegangen bin.
Ja.
Nein, aber ich meine jetzt nur so, ich sitze jetzt da so und dann denke ich mir, ich könnte jetzt was lesen und dann habe ich ein richtiges, fast so moralisches Problem, weil ich mir denke, ich kann doch jetzt nicht am Dienstagnachmittag um 4 was lesen. Mhm. Aber warum eigentlich nicht? Weil es ist gar keiner da. Mhm. Ja. Und es interessiert auch gar keinen, ob ich da bin. Oder ich sage so, ich bin da. Und dann hört man wie früher so in dieser Fruchtzwerge-Werbung, dann schließen sich die Türen so lautlos, weißt du? Mhm. Mm, Ding, kluck.
Klack, klack.
Und die sperren die auch ab. Das finde ich das Allerbeste. Ich stehe jetzt immer nur, ich will immer so in die Kinderzimmer und dann klack zu und dann hallo, ja. Kann ich mal rein?
Ja.
Und dann haben sie immer die Stöpsel im Ohr.
Ja, und hören es auch noch nicht mal.
Erstmal nicht.
Ja, und wollen es wahrscheinlich auch nicht. Aber das muss man auch. Ist ja, welches Alter?
Ja, so, also ein bisschen jünger als deine. Nein, nein, das ist total okay. Weil ich wollte auch, ich war halt die ganze Zeit in meinem Zimmer. Aber wir haben ja, man ist ja zum ersten Mal Eltern. Und da denkt man, die ganze Zeit, gute Eltern sind die ganze Zeit mit ihren Kindern zusammen. Das war so ein bisschen meine Einstellung. Und das ist ja auch ein bisschen so. Aber irgendwann wollen die natürlich auch nicht, dass man die ganze Zeit mit im Zimmer sitzt und Hilfe anbietet. Ja,
ja, ja. Also ja, und das ist ihr gutes Recht, auch wenn die natürlich überhaupt keine Sekunde darüber nachdenken, wie es einem selbst dann damit geht.
Ja.
Aber das brauchen sie auch nicht. Ich finde, also alle meine Kinder sind tolle Menschen auf einem tollen Weg und das ist dann eher das, wo ich dann sage, siehst du, damit hast du ja vielleicht auch ein bisschen was zu tun.
Ja.
Also jetzt nicht nur genetisch, sondern auch so durch die Art, wie du bist und die Gespräche und die Streits, die man hat und wenn sie sich mit dir anlegen und das liebe ich.
Sie argumentieren. Ja. Wenn wir streiten mit unseren Kindern mal oder so, was wirklich selten eigentlich vorkommt, und dann ist man total entsetzt darüber, dass man so streitet, und wenn die Kinder dann aus dem Raum gehen, dann sagen wir oft so zueinander, geil, wie der argumentiert.
Ja.
Der bleibt ja total bei seiner Meinung und ist dem ja auch ganz egal, was wir denken, und dann ist man eigentlich fast ein bisschen stolz.
Das finde ich auch toll, und weißt du, manchmal mache ich das mit Absicht, dann sind wir schon längst, würde ich schon längst innerlich sagen, ich könnte schon längst aufhören und sagen, ihr habt ja recht, komm mal her, mal drücken oder so. Und dann mache ich es mit Absicht nicht, weil ich es so mag, ich sehe dann, wie sie mich angucken und wie es in ihrem Kopf wabert und wie sie sagen, okay, ich brauche noch ein besseres Argument. Das finde ich aber jetzt gleich. Und das finde ich toll, wenn junge Menschen überhaupt generell, nicht nur meine Kinder oder die von Freunden, sondern einfach junge Menschen, dieses Angebot, einfach nur stumpf Konsument zu sein und TikTok wegzuschnurpsen und das war's, nicht annehmen, sondern sagen, nein, mich interessiert viel mehr in meinem Leben. Das finde ich ganz, ganz toll. Und wenn ich dann eben der Arsch mal bin und die Arschkarte habe, okay
ja,
für mich.
Aber du bist, glaube ich, jetzt nicht der Vorzeige-Arsch, weil ich habe oft, wenn ich dich erlebt habe oder Anna oder euch beide zusammen, dann dachte ich mir, ach, bei denen zu Hause ist sicher lustig. Weißt du, es gibt so ja, ich habe oft das Gefühl, weil ich so viele Leute treffe und auch mit denen spreche, bei manchen denke ich mir dann, oh Gott, keine Sekunde möchte ich bei denen zu Hause irgendwie sein. Und bei euch hatte ich oft so das Gefühl, ach, da ist gemütlich. Da ist so, ich kann mir vorstellen, wenn man bei euch reinkommt, da liegen schon mal ziemlich viele Schuhe so im Eingang rum irgendwie. Nettes Haus, alles so ein bisschen sehr schön, sehr Ding, aber du siehst, da wohnt jemand, ja, immer, der Kühlschrank ist immer voll und da sind immer Leute und es ist alles, wird nicht so genau genommen, aber sehr herzlich und so, und da denke ich mir immer, ach, das ist doch super, so lebe ich nämlich auch und so, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, also so ungefähr ist es auch, aber es ist ein Ergebnis aus zwei, Gegenpolen ein bisschen kommt, weil ich glaube, Anna hätte es gerne sehr viel ordentlicher und aufgeräumter. Und wenn es nur ich wäre, dann wäre es gar nicht aufgeräumt oder so. Und das so ergibt sich so ein Mittel. Bist du eher ein ordentlicher Mensch?
Also es ist so, dass ich sehr auf Ordnung poche bei den anderen und manchmal stehe ich still in der Mitte des Raumes und dann gucke ich so und dann denke ich mir, alles, was rumliegt, ist von mir. Aber ich weiß halt ganz sicher, dass ich es auch wegräume, während ich bei den anderen immer nicht so ganz sicher bin. Und deswegen bin ich hinter den anderen mehr her als hinter mir, weil ich mach's dann eigentlich meistens sauber. Ich habe so eine ganz schlimme Krankheit, dass ich zum Beispiel, also manchmal komme ich nach Hause und ich habe ja sehr ausladende Kleider immer, wenn ich dann den Fernsehpreis moderiere.
Was?
Ist es in so einem Kleidersack drin.
Ja.
Und es sieht dann fast aus, dieser Kleidersack, wie so ein Leichensack, wo ein Mensch drin ist. Weil es so Kleider, die sind so riesig, ja. Und, so. Und dann lege ich das, weil ich das irgendwie, weil das nicht nirgendwo hängen kann, weil meine Schränke zu klein sind, lege ich das oben vorm Schlafzimmer so auf den Boden, neben das Klavier.
Ja.
Und ich schwöre dir, ich kann da 3 Wochen lang dran vorbei oder drüber laufen und irgendwann habe ich den Leichensack vergessen.
Mhm.
Kennst du das?
Ja, das kenne ich gut. Und bei mir ist es so, wenn ich im Hotelzimmer bin, und ich bin auch viel in Hotels, weil ich viel unterwegs bin, Anna sagt immer, das gibt's doch nicht. Du bist noch keine Minute hier und schon hast du überall deine, wenn du jetzt ein Hund wärst, deine Pfützchen gemacht.
Ja.
Überall liegt alles rum. Und ich bin ein sehr visueller Typ. Ich liebe es, die Dinge zu sehen, mit denen ich mich gerne beschäftige.
Mhm.
Also Ich habe einen eigenen Raum, da wo wir wohnen. Mhm. Und der wird von allen so ein bisschen als Rumpelkammer betrachtet.
Das finde ich nicht
und,
fair.
Und da liegen die Sachen alle so da, in die, wo ich denke, das will ich demnächst auch noch machen und das Buch will ich lesen und das interessiert
ist
mich auch
das
noch.
Toll.
Und dann liegt das da alles und wenn es jemand wegräumt, dann ist es aus meinem Kopf raus. Und deswegen muss es da liegen.
Aber wird
es
abgearbeitet? Weil viele Leute haben ja diese Räume und wir denken an Loriot, der sammelt ja auch das Feuilleton der FAZ und dann sind das lauter so Stapel. Dann wird da doch nie reingeguckt. Arbeitest du dann deine Sachen ab in der Rumpelkammer?
Ja, irgendwann ja. Irgendwann schon.
Okay.
Das
aber
kommt
ich weiß
der
schon,
Tag,
nach dem Barbara. Gespräch gehst du jetzt erstmal in die Rumpelkammer und denkst ja, oh, mal gucken, was da noch so liegt.
Ja, es ist, sammeln sich dann auch schon Sachen, die Quatsch sind. Ich habe zum Beispiel mal... Was zum Beispiel bei mir noch rumliegt, ich weiß nicht, warum es da noch liegt, ist, kennst du diese Gestelle, die man um seinen Hals macht, die den Kopf so stabil halten?
Ja.
Diese orthopädischen Dinger, wenn man irgendwie was mit der Halswirbelsäule hatte. Und ich hatte mal eine Idee, ein Stück zu spielen auf einer Bühne. Mhm. Und da habe ich gedacht, das musst du dir da ummachen.
Klar.
Dieses Halsstarre, das passt zu der Figur. Und deswegen habe ich mir, ich meine, so bescheuert bin ich, dieses Ding gekauft. Das liegt jetzt da, weil ich vielleicht irgendwann mal dieses Stück anpacke.
Aber das ist ja wie sich erstmal einen Schreibtisch kaufen, bevor man irgendwo einen Brief schreibt. Ja, ja?
Bevor ich diesen Roman schreibe.
Also erstmal du, die Halsorthese hast du schon mal und jetzt musst du nur noch ein Stück finden und ein Theater und das ist doch alles nur noch nebenarbeit.
Ein bisschen so.
Ich kann das gut nachvollziehen.
Für den Fall, dass man es mal braucht, ist es da.
Ja, ich weiß. Ich, weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass du eigentlich so ein Mensch bist, glaube ich. Ich glaube, du bist eben auch, weil ich gesagt habe, tolle Familie und da kann ich mir vorstellen, auch demnächst bei euch einzuziehen. Ich hoffe, das ist deutlich geworden, was ich damit sagen wollte.
Naja, das eine Kinderzimmer ist ja jetzt frei.
Ja, eben, deswegen.
Lilly ist raus aus dem Haus, die Große.
Fantastisch. Also, ich denke mir, dass du ja jemand bist, der als Mann und Vater immer dazulernt.
Ich glaube
nicht,
das stimmt.
Dass du jemand bist, der sagt, wir haben ja früher schon so gemacht und dann machen wir immer noch so.
Nee. Also ich bin ein fehlerbehafteter Mensch, um das gleich mal vorauszuschicken. Mhm. Und was das angeht, eher demutsvoll. Mhm. Halt mich wirklich nicht für den Größten, auch wenn manche Leute das vielleicht denken oder mir unterstellen.
Wer denn?
Weiß nicht. Aber was ich wirklich liebe, und das liebe ich, je älter ich werde, immer mehr, ist etwas zu lernen. Mhm. Ich bin immer noch wie so ein, keine Ahnung, jemand hält mir irgendwas hin und ich sage, was ist das? Zeig mal her. Musikinstrumente, Leute, die etwas können, was ich nicht kann. Ich habe ein... wirklich immer größer werdenden Freundeskreis von so Experten auf ihrem Gebiet, die was ganz gut können. Und ich höre stundenlang gerne zu und frage, aber wieso ist denn das da und wieso ist denn das da? Und das macht mir einen Riesenspaß, tatsächlich. Mhm. Ja.
Ja, aber auch in seiner Einstellung als Mann oder als so, da gibt's ja jetzt auch, gerade für Männer momentan natürlich viel, wie soll ich sagen, nicht Umstellung. Ich glaube, du warst ja jetzt nie... Du musstest dich jetzt nicht von sehr weit her entwickeln zu einem neuen, sensiblen Mann, würde ich mal sagen. Oder täusche ich mich? Hast du auch da in dem Bereich viel dazulernen müssen?
Naja, ich bin bin groß geworden ausschließlich unter der Aufsicht von Frauen. Meine Mutter, meine beiden Großmütter, mein Vater war weg, mein Großvater... kenne ich noch, aber der hat sich komplett rausgehalten. Mhm. Der hatte mit seinen eigenen Geschichten zu tun, aber ich bin halt mit Frauen groß geworden und mit ihrer Fürsorge und mit ihrer Liebe, aber natürlich auch mit ihrem, die wollten schon einen guten Mann aus mir machen. Mhm. Einen, der einer Frau, wo eine Frau sagt, ist aber ein guter Mann. Mhm. Ist auf jeden Fall ein großes gesellschaftliches Thema, gerade auch seit einiger Zeit. Wir haben einen Film, der
deswegen rede ich ja mit dir darüber.
Und der heißt Alter weißer Mann.
Genau. Ich will gleich mit dir über den Film reden. Sollen wir vorher ein Spiel spielen?
Hast du ein Spiel? Oh ja, komm. Spiel.
Naja, gut, jetzt freut dich nicht zu
früh. Ich muss noch einen Löffel von dem Apfelmus nehmen.
Aber findest du nicht auch die Vanillesoße so geil? Darf ich einmal nochmal hier eintunken, bevor wir jetzt so ernst werden mit dem Spiel?
Weißt du, warum Vanille ein absoluter Trigger, ein positiver Trigger für mich ist?
Warum?
Ich habe dir doch vorhin erzählt von meinen Großeltern, wo ich Fahrradfahren gelernt habe, im Innenhof. Und da gab es eine Brandmauer. Der Hof war begrenzt durch eine Brandmauer. In Erfurt war das. Und hinter dieser Brandmauer stand eine Puddingpulverfabrik.
Oh Gott, nein.
Rotplombe. Und dort roch es einfach immer 24 Stunden am Tag nach Vanille. Oh, herrlich.
Es gibt keinen besseren Geruch, als ich so ganz jung war. Hm. Ich sag mal so zwischen 17 und 30. Hm. Hatte ich ein Vanilleparfum.
Wow.
Ich kann dir sagen, das hat sowas von gut funktioniert.
Mhm. Ja.
Ich kam nur in den Raum und alle waren so, mm.
Oh. Das funktioniert übrigens bei mir auch ganz cheap eigentlich, wirklich cheesy, ja, mit Kokos.
Oh, Kokos ist aber Kokos. Nummer eins.
Oder?
Das ist aber auch, weil du aus der DDR kommst.
Ja, wahrscheinlich. Kokos ist einfach, wenn's
ich habe mir ein bisschen Kokos-Banane in das Ohr geträufelt. Und, oh. Jan-Josef, bist du schon auf Betriebstemperatur?
Funktioniert bei mir Kokos.
Aber Kokos ist die weite Welt. Also Vanille ist ja so ein bisschen, könnte auch bayerische Backstube sein, aber Kokos ist ja sofort Karibik.
Irgendwie schon, ja.
Braune Haut, tanzen, ja, unendlicher Zugriff auf, ich weiß genau, was du meinst. So, Pate, pass auf.
Und jetzt ist es auch noch gesund, wie wir seit kurzem wissen.
Ah ja, wirklich?
Kokosöle sind sehr gesund, ja.
Trinken oder einschmieren?
Ja, das sind diese mittelkettigen Fettsäuren, die sehr gut sind.
Ah, mittelkettige Fettsäuren, okay.
MCT.
Ich nehme immer die kurzkettigen, irgendwas mache ich falsch. Jetzt pass auf, wir spielen.
Ja.
Wir geben zu, dass wir dieses Mal wieder erst den Namen des Spiels hatten und dann das Konzept. Aber es ist natürlich trotzdem super geworden. Ihr spielt Jan-Josef kriegt's geliefert. Wir würden gerne wissen, wie bei Jan-Josef ein Einkauf aussieht. Deswegen haben wir eine Liste mit Stichworten oder Fragen vorbereitet. Bitte geht die Liste gemeinsam durch. Die sind verrückt. Um die Bestellung kümmern wir uns dann. Die immer abliefernde Redaktion. Okay.
Du hast eine richtige Redaktion, die Wahnsinn.
Ja, eine richtige Redaktion würde ich jetzt nicht sagen. Die sind hier, die sind sehr nett, sind jung.
Ja.
Es war mir, ist mir ja auch wichtig, dass ich wie so eine Art Bio-Siegel kriege. Die sind jung, die sind divers, die sind irgendwie, und das ist total super. Ich schicke mal ein Foto von denen und sage, beschwert euch nicht. Guckt mal. Weißt du, da ist alles dabei.
Ja, gut.
Und die sind, ja, nein, die sind großartig. Soll ich dir was sagen? Die sind so großartig.
Also man merkt es tatsächlich auch. Also man merkt es auch, weil die Atmosphäre hier ist
sehr
nett und
sehr freundlich. Hast du das gesehen, wie die reinkommen, wie die sich immer freuen? Ja. Das machen die bei mir auch, wenn ich morgens komme.
Ja. Und sie wollten mich auch nicht zu dir lassen. Sie haben gesagt, nein, die Barbara, warte, Augenblick noch.
Bereitet sich noch vor. Ja, ich habe mich geschminkt.
Die wissen ja nicht, dass wir sonst immer eine Garderobe teilen.
Ja,
die wenigen,
ich weiß,
Male.
Die wollten nicht, dass du mich ungeschminkt siehst. Nein, jetzt pass auf.
Ja.
Also wir wollen uns natürlich, das ist natürlich toll, da erfährt man richtig was über dich, wenn man diese ganzen Fragen hier steht. Wenn du einkaufst, kaufst du, was wollen die denn hier alles wissen? Kaufst du Orangensaft mit oder ohne Stücke?
Ich kaufe kaum Orangensaft, aber wenn, dann würde ich, Wenn ich Orangensaft jetzt so lieben würde, dass ich ihn dauernd kaufen würde, würde ich ihn mit Stücken kaufen.
Ja, ich auch. Also alles andere geht gar nicht. Dann kann man den Zucker gleich selber.
Auch kleiner Ernährungstipp, also so die ganzen Früchte und das ganze Obst, was man so essen soll, das soll man möglichst nicht entsaftet essen, sondern als Frucht im Ganzen.
Ja, also ich glaube, Säfte sind der Horror. Weißt du, es gibt ja immer so Leute, die denken dann, es wäre gesund, eine Apfelschorle zu trinken und so. Und das sind jedes Mal irgendwie 250 Kalorien, die da rein.
Ja, und Zucker auch. Ne? Mit Zucker kommen wir nicht so gut klar.
Ja. Achtest du da drauf?
Ja. Das ist tatsächlich eine Folge von meinem, was das angeht, einfach schwammartigen Interesse.
Ich dachte schwammartigen Körper. Er sagt doch jetzt nicht, dass sein Körper schwammartig aussieht. Das kann
Stellen,
ja niemand
es
nachprüfen.
Gibt Stellen,
ach, jetzt hör
doch
auf.
Es gibt Stellen, die sind schwammartig.
Ja, aber im besten Sinne. Ja, es gibt da so schöne Schwämme.
Ja, okay, also was ich sagen wollte ist, ja, ich mich interessiert das und ich verfolge wie ein echter Enthusiast die Studienlage, die Erkenntnisse, die es neu darüber gibt. Ich verfolge das.
Ich auch und mein Mann jeden Tag, du, Blumenkohl soll super sein. Und dann koche ich drei Tage, mache ich Blumenkohl und so sage ich, und merkst du schon was? Ja, Wahnsinn. Und Kohlrabi und man soll ja alles roh. Okay, wir also vier Jahre alles roh, dann, nee, gedünstet habe ich jetzt gelesen. Dann wird gedünstet. Ja. Dann jetzt ganz viel Nüsse. Jetzt werden ständig Nüsse gegessen. So. Also ich glaube, wir werden 110 Jahre
wahrscheinlich
alt. Aber es ist ja auch toll, dass wir die Möglichkeit haben, ein bisschen darauf einzugehen. Ich finde, das macht ja auch total Spaß. Wenn ich mir überlege, wie ich mich ernähre, kein Wunder, dass ich so gesund und glücklich bin. Das meine ich im Ernst. Also ich achte da, ohne drauf zu achten und dass dann auch immer in der Zeitung steht, auch gesundes Essen kann Spaß machen, denke ich mir immer, ja, was denn sonst?
Ja, absolut.
Weil ich meine, man weiß ja, dass alles andere auch nicht glücklich macht. Also nicht nur, dass es ungesund ist und so, sondern dass es dich auch nicht glücklich macht, immer im Stehen dir irgendwas reinzuhauen. Das verschafft dir nie diese emotionale Gemütlichkeit irgendwie, die du auch brauchst, um satt zu werden.
Wenn wir uns nochmal hier treffen beim Podcast und wir sind über 100,
ja,
dann erzähle ich dir einen meiner Lieblingswitze. Soll ich ihn dir jetzt schon mal erzählen? Ja. Vielleicht hast du ihn dann vergessen. Also ein ganz altes Ehepaar, mhm, weit über 100 beide schon, mhm, kommt zum Scheidungsrichter. Und er sagt, was wollen Sie denn hier? Und er sagt, wir wollen uns scheiden lassen. Und er sagt, warum das denn?
Wir lieben uns nicht mehr.
Und dann sagt der Scheidungsrichter, sagt, ja, seit wann wissen Sie das denn?
Seit 90 Jahren.
Sagt er, aber warum kommen Sie denn dann jetzt erst nach so langer Zeit?
Wir wollten noch warten, bis die Kinder tot sind.
So. Ja, den erzählen wir uns dann. Du wirst dich nicht mehr dran erinnern können.
Nein.
Das wird sein wie beim ersten Mal.
Du kannst mir in 2 Monaten schon erzählen, habe ich vergessen.
Okay.
Okay. Kaufst du Butter gesalzen?
Ja.
Ich auch.
Ja. Ja,
ich bin ja immer in Schweden. Da gibt's so salzige Butter, das gibt's nicht. Und die auf Knäckebrot.
Bam. Und Knoblauch drunter.
Und natürlich. Welchen Käse kaufst du?
Ich liebe wirklich diese Käse, die, wenn du sie auf den Teller tust.
Die so zerlaufen.
Und dann bewegen die sich weg.
Ja.
Und laufen über den Tisch irgendwo hin. Die liebe ich.
Ich auch.
Ja.
Ja, und wenn er manchmal, wenn Gäste kommen und dann mache ich so eine Käseplatte, bereite ich schon vorher vor und die stelle ich dann eben nicht kalt, sondern lasse ich dann in der Küche stehen und wenn du den dann isst nach dem Essen, dann ist das richtig so. Aber ich kriege den Käse dann nicht mehr so gut in die Verpackung zurück und dann manchmal ärgert mich das so wahnsinnig. Das schmerzt mich richtig, dass ich den Käse dann nie mehr so aufbewahren kann, nachdem er schon angebrochen ist, dass man ihn wirklich mit Appetit am nächsten und übernächsten Tag noch isst. Das ist ein Riesenthema.
Da wird bestimmt bald was erfunden werden.
Okay, gut. Isst du Nuss-Nougat-Creme?
Nee.
Ich auch nicht, aber ich würde gern mal wieder. Es war schon geil, als man sich das Zeug reingepfiffen hat, ohne darüber nachzudenken, was es mit einem macht.
Ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber das war zum Glück auch übrigens ganz ohne Einfluss von außen. Ich bin nicht so zu haben für süßes Zeug.
Ja, aber auch so eine Beefy und ein Snickers und eine diese ganzen Sachen, die man sich früher so in der Raststätte irgendwie gekauft hat, das macht man ja nicht mehr. Ich habe mir letztens einen Apfel gekauft an der Tankstelle. Da dachte ich mir, boah, jetzt reicht's.
Ja. Aber ich mache auch 1-2 Mal im Jahr muss ich an der Raste so eine Bocki essen.
Oh, es ist so
ich muss.
Geil.
Es ist so Zwang, geil. Ein innerer.
Auch so diese völlig durchraffinierten Würste und dann mit so einem Ketchup und so. Das finde ich sowas von. Ketchup ist auch was so Tolles. Ich habe das letztes Mal mit den Kindern, ist auch so lustig. Man ist ja immer erzieherisch unterwegs. Weißt du überhaupt, wie viel Zucker in dem Ketchup ist und so? Dann wird es gegoogelt. In so einem kleinen Schälchen Ketchup sind 3 Würfel Zucker drin. Aber deswegen schmeckt es ja auch so geil.
Es gibt sogar Zahncreme, in der Zucker drin ist. Irre.
Ja.
Aber diese Bocki, ne, wenn du so 3 Tage danach noch so ein Bäuerchen machst und dann hast du immer noch diesen Geschmack.
Fleischersatz. Bocki. Wow. So, tolles Spiel. Wir haben ein bisschen was über dich erfahren. Aber
das war's schon?
Ja.
Ich dachte, jetzt komm noch.
Nee. Kaufst du Tiefkühlpizza?
Nee. Ach so, ja, für die manchmal Notfall.
Und wenn man die dann noch ein bisschen pimpt mit Öl und Mozzarella und so, kann es ganz gut sein.
Aber man kann ja was über die Stärken sagen. Also auch Brot, das, sag ich mal, so ein Weizenbrot, das du einfrierst und dann wieder auftaust. Da ist die Stärke dann, wird die Stärke resistent. Das ist besser für den Darm.
Ach, wirklich?
Mhm. Also, genau.
Ah, ja.
Insofern ist die eingefrorene Pizza gar nicht so sinnlos, wenn man sie dann wieder auftaut.
Siehst du mal, du bist schon einen Schritt weiter. Simon Verhoeven hat einen neuen Film gemacht und du spielst mit zusammen mit übrigens sehr, sehr vielen anderen berühmten Menschen. Alter weißer Mann heißt der. Und der trifft ja genau die Themen unserer Zeit, nämlich wie woke muss man sein, wie woke will man sein und wie clashen auch Generationen und Erwartungen irgendwie aufeinander. Das hat mit Sicherheit sehr viel Spaß gemacht, das zu drehen, oder? Ja,
das hat großen Spaß gemacht. Also in ganz vielen Hinsichten. Erstmal so als Schauspieler, weil es eine tolle Rolle ist. Die Rolle, die ich spiele, ist Heinz.
Mhm.
Heinz ist eben genau eigentlich das Gegenteil eines alten weißen Mannes. Er will partout keiner sein und er möchte sich bewegen, er möchte dazulernen, er möchte weiterkommen, er möchte alles richtig machen und weiß nur nicht genau wie.
Ja.
Und er steht im Zentrum einer Personage drumherum, die zum Teil wirklich extreme Meinungen haben und die auf ihn einschießen. Und dieses Gefühl, dass man so denkt, wow, jetzt hat schon wieder einer, guckt dir ins Gesicht und sagt dir, was du jetzt machen musst.
Und wie du bist.
Und das ist so ein bisschen wie, als würde man immer so virtuell am Kragen gepackt und immer so durchgeschüttelt. Mhm. Und dann denkst du dir, wow, jetzt mal schön Zeitung lesen, machst die Zeitung auf, wow, und hast auch wieder so einen Artikel, der die Hand greift aus der Zeitung, rüttelt dich, du musst so sein, du musst das machen, das ist doch ganz klar, das liegt doch auf der Hand. Und Heinz ist jetzt jemand, der versucht, alle diese Bälle in der Luft zu behalten. Mhm. Das ist ja auch okay, aber das ist dann einfach die Komödie und der Witz in
dieser
Geschichte.
Arbeitet er nicht auch noch in der Werbeagentur? Das heißt, er muss auch noch die ganze Zeit für den Kunden mitdenken.
Ja. Er ist Marketingmann einer mittelständischen Telekommunikationsfirma. Mhm. Ich glaube, die Tage sind gezählt. Und die Glück haben wir ja irgendwann noch gekauft für ein bisschen Geld. Aber und da wollen sie natürlich auch alles richtig machen. Und dann schießt man übers Ziel hinaus. Mhm. Und auch das ist komisch anzugucken. Und ich finde toll an dem Film, das ist wirklich gut gelungen. Ich bin wirklich sonst eher zurückhaltend, was Filme angeht, in denen ich mitspiele. Sag das nicht so oft. Ich habe ihn dann gesehen vorab und war richtig froh und war richtig happy, dass er der ist sehr lustig, sehr turbulent.
Naja.
Und er ist aber auch sehr warmherzig. Mhm. Er liebt Menschen so.
Ja, das macht er immer. Die Filme vom Simon, das war auch Herr Hartmann, hat er gemacht Männerherzen. Genau. Da ist man eigentlich immer so, dass man hinterher alle Seiten versteht. Und so soll es ja eigentlich auch immer sein. Ja, es soll ja vereinend sein.
Mhm. Und so endet auch dieser Film. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es gibt ein großes Dinner, ein großes Abendessen, das eigentlich organisiert wurde als der komplette Fake. Es sollte dort eine woke Welt, also alle sollten sich verstellen, damit sozusagen die Entscheider, die dann auch damit am Tisch sitzen, also ein gutes Bild von einem haben. Und das geht total nach hinten los. Mhm. Was man aber dafür bekommt, für diesen gescheiterten Fake, ist eine echte Begegnung zwischen Leuten aller möglichen Hautfarben, Herkünfte und Meinungen. Mhm. Und die sitzen auf einmal um den Tisch und reden. Mhm. Und irgendwie ist es vom Gissen gefühlt für mich gewesen, so da sitzt ganz Deutschland um den Tisch. Mhm. Das hat mir gefallen. Und auch über die Generation hinweg, Friedrich von Thun spielt mein Vater.
Och, ich liebe Friedrich von Thun. Wenn der redet nur schon, fühle ich mich wohl.
Ja, ein toller Typ. Und ich habe zwei tolle Kinder im Film auch, also Momo und Juri. Und sind nicht nur begabte junge Schauspieler, sondern auch ganz tolle Menschen, finde ich. Und jeder Einzelne, es war wirklich eine tolle Arbeit mit Menschen, mit denen ich auch im, sag ich es mal, richtigen Leben gerne zu tun hätte.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Das ist nicht immer so.
Nee, ich weiß. Und wenn es dann mal so ist, dann ist es so traurig, dass man dann am Ende so des Films eigentlich wieder ein bisschen auseinandergehen muss. Ich wollte noch eine Sache nur dich fragen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du die Geschichte auch schon oft erzählt, aber ich bin nur darüber gestoßen, musste so lachen, dass du hast mal bei Inas Nacht erzählt, du hättest ein Sexbuch deiner Eltern gefunden und da seien ganz viele Stellungen drin beschrieben worden. Ja. Und alle oder die meisten Stellungen wurden hervorgehoben. Also
Achtung, war so ein kleines Achtungszeichen gedruckt daneben. Achtung, stand da bei den meisten schonend für den Mann.
Das ist ja auch so, das passt ja auch wie immer so gut zu dem Thema, was wir gerade besprochen haben, weil damals ja auch noch die Welt davon ausging, der Mann müsse geschont werden, weil er geht ja jeden Tag ins Büro und leistet dort Unmenschliches. Damals konnten sich ja Männer auch noch dahinter verstecken, abends um 17.30 Uhr nach Hause zu kehren und dann zu sagen, es war die Hölle heute, ich muss mich erstmal aufs Sofa legen. Ja. Gut, dass du mir gleich das Essen servierst.
Ja, und die Pantoffeln bringst.
Und so war es ja wirklich. Ja. Und da hat man eben dann auch noch darauf geachtet, dass es selbst beim Sex schonend für den Mann war.
Ich habe das ja gesehen in einem Alter, wo ich wirklich gar keine Ahnung hatte. Da war ich einfach zu jung. Mhm. Wir hatten so eine alte Bibel, die stand da, so ein dickes, fettes Buch. Und das wollte ich eigentlich angucken.
Du konnotierst seitdem die katholische Kirche nur mit den besten Dingen.
Und dann habe ich diese dicke Bibel, so diese Schwere in diesem Ledereinband, so ein bisschen rausgezogen. Dann fiel mir das entgegen. Ja. Das war hinter der Bibel versteckt.
Ja, da würdest du es auch verstecken, wenn du heute so ein Buch noch hättest. Ja. Gott, ist das toll. Schade, dass es das nicht mehr gibt.
Ja, schade. Und das waren die Darstellungen, das waren keine Fotos. Also es hatte jetzt nichts Pornografisches, sondern die waren dann auch noch so wissenschaftlich, so neutral wie möglich gezeichnet. Mhm. So Umrisse von Figuren.
Aber es hat ja schon gereicht damals, oder?
Ja, ich wusste nicht genau, was ich da, worum es da jetzt genau geht, aber mir ist hängen geblieben, dass man immer las, Achtung, schonend für den Mann. Mhm. Und dann dachte ich, wahrscheinlich ist das ganz, ganz wichtig.
Und das hast du jahrzehntelang beherzigt. Nee, ganz ehrlich, wichtig ist doch uns beiden, dass es schonend für den Mann ist.
Weil das war so abenteuerliches Zeug, auch mit Türklinken und Wandlampen und Küchentischen und so.
Fantastisch. Fantastisch. Mhm. Ja. Es ist, ich hoffe, du wurdest früh genug darüber informiert. Das ist auch okay, wenn es mal nicht so schonend ist irgendwie.
Ja, ist okay gewesen.
Spielst du noch Sexszenen? Also noch, klingt jetzt doof, aber kommt es ab und zu, kommt es noch dazu? Oder hast du, ich habe dich lange nicht mehr küssen sehen. Also nicht richtig mehr, ja, küssen mit nackt und
mit nichts an, ja. Nee, das ist weniger geworden. Stimmt.
Denk mal drüber nach. Aber das kann ja nicht sein. Mhm. Okay.
Aber alles hat seine Zeit. Und Film ist ja auch so ein... wir drehen ja keine Dokumentarfilme, die sozusagen einfach nur die Wirklichkeit abbilden und sagen, so ist es.
Ja. So sieht's aus.
Sondern ein Film verkauft ja noch ein bisschen mehr. Manchmal auch ein bisschen die Idealvorstellung, den Traum, auch die kleine Illusion spielt eine Rolle im Film. Es möge so sein, man wünscht sich, dass es so ist. Und weiß ich nicht. Also
du willst die Illusion nicht zerstören oder meinst du, die Leute können sich das dann, das ist schöner, wenn es in der Fantasie stattfindet?
Ich finde tatsächlich manchmal Geheimnis, das bessere Entertainment als diese zur Schaustellung von allem.
Finde ich auch.
Aber ich mag auch Nacktheit in einem ästhetischen, es gibt ganz tolle Fotografen, die das ganz toll machen. Mhm. Und sowohl bei Frauen und bei Männern, also ich bin jetzt nicht prüde.
Nee.
Und würde jetzt auch nicht sagen, oh nee, meine Problemzone möchte ich jetzt nicht im Kino sehen. Das ist auch nicht unbedingt der Beweggrund, aber
ja, die Frage ist übrigens...
Ich habe es übrigens noch nie gerne gemacht. Weißt du, wie diese Drehtage immer sind, wo es Bettszenen gibt? Die sind so. Also du hast diese Kollegin und du selbst auch und man fängt
Bringt
mal
man
irgendwann...
Bringt man dir dann morgens eine Kleinigkeit schon mal mit? Oder wie?
Nee, aber man redet bei Gelegenheit. Irgendwann fällt das, sag mal, die Szene 93. Was machen wir denn da? Naja, also mal fragen, was die Regie vorhat. Ja? Dann fragst du den Regisseur, / die Regisseurin und du hörst immer das Gleiche. Mhm. Kinder, macht euch bloß keine Sorgen. Das ist bei mir in ganz sicheren Händen. Also da werden wir Closet haben und da gibt es gar kein Vertun. Das werden wir ganz konzentriert einfach durcharbeiten. Also da machen wir uns Gedanken drüber. Keine Sorge. Aha. Dann denkst du, okay, dann kommt der Drehtag.
Ja.
Dann stehen da alle, du hast noch einen Bademantel an. Und weißt du, was dann passiert? Dann steht der Regisseur, / die Regisseurin da und sagt, ja, dann wollen wir es mal probieren. Macht mal, improvisiert mal. Das ist nämlich das am Ende. Und dann stehst du da. Ich weiß, ich hatte mit Marie Bäumer mal eine Szene, die war auch durchaus ein bisschen drastischer in einem Film. Und dann war es ihr zu danken und letztlich auch unserer Kooperation. Wir haben das ganz praktisch gelöst. Das war toll. Sie musste so an so einem Bett knien und sich so am Bettende festhalten. Ja. Ich war hinter ihr und dann haben wir gesagt, okay, und dann Bäume.
Deswegen heißt sie auch Bäume.
Sie dich so ein bisschen auf und wir fallen zur Seite.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, okay, dann lass uns das so machen. Du legst die Hände auf meine Möpse, damit die nicht da auf der Breitwand dann so das Knie nicht. Und ich passe auf, dass mein Bein so ein bisschen
direkt
da
vor,
ist.
Vor dir
und dann
ist.
Haben wir ganz praktisch und freundschaftlich und in gegenseitigen
Einverständnis.
Zutrauen und Verständnis füreinander. Dieses Ding sei so durchgemacht, dass es für uns okay war. Aber es war nicht der Regisseur, der sich ganz viel ausgedacht hat.
Nee.
Und das ist eben...
Und gehen dann die Leute raus? Also dann, okay, dann sind weniger am Set als sonst, oder? Oder ist es dann auch egal? Oder ob da 20 stehen oder 60, ist dann auch wurscht?
Ich sag mal, es ist, mir wäre es, glaube ich, wurscht. Manchen ist es nicht wurscht, weil natürlich dann immer auch leicht. Man fragt sich dann, wer muss denn hier sein?
Genau.
Ja.
Und dann
musst du
alle
wirklich
Hände
hier
hoch.
Sein.
Ich war auf sich hier, ob die Lampe brennt.
Ja. Und dann hat man dieses sogenannte Closed Set, dieses sogenannte geschlossene Set, wo dann wirklich nur ganz wenige drin sind. Ich habe aber auch mal von einer Kollegin gehört, die ganz große Probleme hatte mit der Vorstellung, sich auszuziehen und so eine Szene zu spielen vor all den Leuten. Und dann hat das ganze Team sich auch nackig ausgezogen. Und dann standen alle nackig da. Ist das nicht süß?
Oh Gott, ist das süß.
Toll, oder?
Nein, aber das ist ja super.
Ja, ja.
Oh Gott, das ist eine tolle Idee. Mhm. Du, das machen wir hier auch.
Oder?
Ja, und das Team fängt jetzt erstmal an. Ach ja, das ist so schön, dass du hier warst. Unsere Zeit ist schon um.
Oh
ja, wir
Gott.
Haben jetzt schon über eine Stunde geredet.
Oh shit, okay.
Aber
es war schön.
Kommst
es ist immer schön,
wieder.
Mit dir zu sprechen.
Mit dir auch, weißt du was? Ich habe da nicht ein einziges Mal drauf geguckt. Ich hatte mir so alberne Sachen hier notiert. Das brauche ich ja alles gar nicht. Jan Josef Liefers war heute hier und es war ganz wunderbar.
Und ich bin ein großer Fan von dir, Barbara. Das will ich dir auch nochmal öffentlich sagen.
Danke sehr.
Das habe ich dir auch schon mal gesagt, wenn wir uns im Zug getroffen haben.
Ja?
Ja. Du bist eine tolle Frau und ein toller Mensch. Und das lasse ich jetzt hier mal so stehen.
Würdest
jetzt
du auch
könnte so
mit
eine
uns?
Musik rüberkommen.
Ja, das wäre schön, jetzt so eine... Ja, ja. Aber würdest du auch... Kannst du dir auch vorstellen, dass es in meiner Familie schön ist? Weil ich ziehe ja dann demnächst auch mal zu euch. Haben wir jetzt so lose verabredet, würde ich sagen. Und
ja,
könntest du dir auch vorstellen, dass es bei uns schön ist?
Oh ja.
Okay, siehst du? Das ist doch schön. Dann machen wir vielleicht einen kleinen Austausch.
Oh, wie heißt das? Promi... Switch.
Frauentausch.
Ja.
Genau. Da muss ich nur, ich würde dann mal meinen Mann anrufen.
Ich mit deinem Mann zusammen und du mit Anna.
Das würde am besten funktionieren.
Wer ist bei euch? Ach so, das hast du ja schon gesagt. Du bist eher die, die ihre Sachen gerne rumliegen lässt.
Genau, genau. Und, dann würde sich sozusagen für meinen Mann und für die Anna würde sich nichts ändern. Also insofern ideale Voraussetzung. Wir klären das gleich nur in Ruhe.
Ja,
schön, dass du da warst.
Danke dir. Danke.
Was für ein Mann. Und jetzt werde ich auch Sexszenen nochmal ganz anders sehen.
Einfach krass, dass die keine Unterwäsche anhaben bei solchen Drehs.
Ja, ja, naja, Sex ist Sex. Und er ist dann besonders gut, wenn man nackt ist. Aber gut, das noch nebenbei. Clemens, pass auf. Wir haben viel gelernt, oder? Und möchtest du auch, weil ich ziehe ja jetzt bei den Liefers ein, bist du auch mit dabei? Weil dann würde ich nur kurz Bescheid sagen, dass wir zu zweit anreisen.
Ja, nö, da wäre ich dabei. Da machen wir es uns gemütlich, oder?
Und ich glaube, da wird jeden Abend ein Glas Rotwein getrunken. So, wenn ihr auch einziehen wollt, Bayern Josef Liefers, sagt uns Bescheid. Wir kommen als große Gruppe. Ansonsten sehen wir uns und hören uns wieder in der nächsten Woche. Dann gibt es eine neue Ausgabe von den Waffeln. Schön, dass ihr da seid.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de